Wer die Psalmen liest, begegnet einer erstaunlichen Mischung aus poetischer Schönheit, tiefer Sehnsucht und manchmal auch Verwirrung. Malachi scheint das Halten des Gesetzes alle Probleme zu lösen. Kurz darauf klagen dieselben Beter über Leid, Sünde und Gefangenschaft. Gerade dieser Wechsel macht deutlich, dass wir die Psalmen nur dann wirklich verstehen, wenn wir fragen, was Gott selbst inmitten dieser menschlichen Empfindungen offenbart. Hinter Freude und Schmerz, hinter Gesetz und Tempel, hinter Segen und Gefangenschaft zieht sich eine göttliche Linie hindurch, die auf Christus und sein Volk zielt. Gesetz und Gnade in Gottes Heilsplan. Psalm 1 zeichnet ein leuchtendes Bild, ein Mensch, der seine Lust am Gesetz des Herrn hat und Tag und Nacht darüber sinnt, gleicht einem Baum an Wasserbächen, dessen Laub nicht verwelkt und der seine Frucht zur rechten Zeit bringt. So heißt es, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. In dieser Perspektive scheint das Gesetz der Ort der Sicherheit und der Garant eines gelingenden Lebens zu sein. Doch dieselbe heilige Schrift verschweigt nicht, wie brüchig diese Sicherheit ist, sobald das Herz des Menschen in den Blick kommt. David, der Sänger dieses Ideals, wird uns nicht als makelloser Gesetzesmensch präsentiert, sondern als einer, dessen verborgenes Begehren ihn zu Ehebruch und vorsätzlichem Mord treibt. Hinter dem frischen Grün des Baumes liegt ein Herz, das genauso fähig zum Bösen ist wie jedes andere. Der erste Psalm handelt vom Gesetz. David kannte die eigentliche Funktion des Gesetzes nicht. Als jemand, der seine Lust am Gesetz hatte, verglich er sich mit einem Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist und ständig gedeiht. Doch auf Psalm 1 folgt Psalm 2 über Christus und danach Psalm 3. Die Überschrift von Psalm 3 lautet, ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Derjenige, der das Gesetz wie Wasserbäche genoss, an denen er wuchs, wurde durch die Rebellion seines Sohnes zu einem Verbannten. Dies widerfuhr David wegen seines Mordes an Uriah und weil er die Frau Urias genommen hatte. Derjenige, der in Psalm 1 das Gesetz so sehr genoss, wurde zu einem vorsätzlichen Mörder. Gott selbst entlarv David durch das Wort des Propheten Nathan. Über sein Haus heißt es, nun denn, so soll das Schwert von deinem Haus auf ewig nicht weichen, dafür, dass du mich verachtet und die Frau Urias, des Hethiters, genommen hast, damit sie deine Frau sei. Was dann folgt, die Schändung Tamas, Amnons Ermordung, Absaloms Rebellion, ist kein Bruch in der Geschichte eines frommen Mannes, sondern die konsequente Aufdeckung dessen, was das Gesetz nie heilen konnte. David kannte die Worte, er liebte die Gebote, er sang von ihnen. Aber das Gesetz vermochte weder seine Begierde zu zügeln noch sein Herz zu erneuern. Es hielt ihm den Spiegel vor, es zeigte den Riss, doch es konnte ihn nicht schließen. Paulus fasst diese Spannung Jahrhunderte später theologisch, darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz ist hinzugekommen, sagt er, damit die Übertretung überströmend werde. Mit anderen Worten, Gott gibt das Gesetz nicht als Leiter zum Himmel, sondern als Licht, das die Tiefe der Finsternis sichtbar macht. Es zeigt, was gut ist, und gerade dadurch macht es deutlich, wie tief die Entfremdung des Menschen von Gott reicht. In David verdichtet sich diese Wahrheit, der Mann, der das Gesetz wie erfrischende Wasserbäche preist, entdeckt sich selbst als einen, der dieses Gesetz im Innersten bricht. Die Psalmen sind ehrlich genug, diesen Bruch nicht zu kaschieren. Damit wird die eigentliche Bewegung in Gottes Heilsplan sichtbar. Das Gesetz ist ein notwendiger, aber nicht der letzte Schritt. Es führt an einen Punkt, an dem der Mensch jede Illusion über seine moralische Kraft verliert und sich nicht mehr auf seine Treue zu Geboten, sondern auf Gottes Gnade stützen kann. Wo die Sünde überströmend wird, ist die Gnade noch überschwänglicher geworden. Der Weg Gottes mit David, vom Begeisterten über das Gesetz zum Gebrochenen, der nur noch auf Gottes Erbarmen hoffen kann, ist ein Weg, der über das Gesetz hinaus auf Christus weist. Er, nicht das Gesetz, ist der eigentliche Erfüller der Gerechtigkeit. Er trägt die Schuld des Gesetzesbrechers und schenkt eine Gerechtigkeit, die nicht aus Leistung, sondern aus seiner Person kommt. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Nun denn, so soll das Schwert von deinem Haus auf ewig nicht weichen, dafür, dass du mich verachtet und die Frau Urias, des Hethiters, genommen hast, damit sie deine Frau sei. Wer die Rolle des Gesetzes so versteht, hört auf, sich selbst über seine religiöse Leistung zu definieren. Das ehrliche Erkennen der eigenen Grenzen wird nicht mehr als Ende, sondern als Einladung verstanden, Christus tiefer zu ergreifen. Anstatt an den eigenen Vorsätzen zu verzweifeln oder sie zu verklären, entsteht eine nüchterne, aber hoffnungsvolle Haltung: Gottes Gebot ist gut, mein Herz ist begrenzt, Christus ist genug. Aus dieser Gewissheit wächst ein Leben, das noch immer Gottes Willen ernst nimmt, aber nicht mehr auf der dünnen Eisfläche moralischer Selbstsicherheit steht, sondern auf dem tragfähigen Grund göttlicher Gnade, die in Christus ein für alle Maliachi offenbart ist. Zwei Konzepte, menschliche Sicht und göttliche Offenbarung. Wer die Psalmen aufschlägt, hört zwei Töne zugleich. Da ist die Stimme des Menschen mit all seiner Frömmigkeit, seinen Hoffnungen, Verletzungen und Begrenzungen. Und zugleich redet Gott selbst durch diese menschlichen Worte und hebt einen anderen Klang hervor. Jesus fasst dies zusammen, wenn er zu den Jüngern sagt, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. Die gleiche Sammlung, in der Menschen das Gesetz rühmen, Feinde verfluchen, den Tempel besingen und Jerusalem preisen, enthält zugleich eine verborgene Linie, in der Gott seinen Sohn, sein Reich und sein Volk nach seinem Herzen ankündigt. Das Buch der Psalmen besteht aus den Äußerungen der Empfindungen, Gefühle, Eindrücke und Erfahrungen gottesfürchtiger Menschen. Das ist der entscheidende Schlüssel, um die Psalmen zu verstehen. Wenn wir diesen Schlüssel nicht ergreifen, können wir dieses Buch nicht verstehen. Psalm 1 lässt noch deutlich die menschliche Perspektive erkennen, im Zentrum steht der Gesetzesgehorsam des Einzelnen. Doch unmittelbar danach schlägt Psalm 2 eine überraschende Richtung ein, habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Die Aufmerksamkeit wird vom Menschen, der das Gesetz hält, hin zu Gottes gesalbtem König gelenkt. In der göttlichen Rede heißt es weiter, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Hier betritt eine Person die Bühne, die über jeden frommen Beter hinausweist. Am Ende desselben Psalms werden nicht mehr diejenigen glücklich gepriesen, die alles richtig machen, sondern alle, die sich bei ihm bergen. Das Zentrum verschiebt sich vom Gesetz als Maßstab hin zu Christus als Zufluchtsort. In dieser Spannung von menschlicher und göttlicher Sicht liegt ein Schlüssel zum Verständnis des ganzen Buches. Die Beter sprechen aus ihrem jeweiligen Stand, geprägt von Israel, dem Tempel, dem Opferdienst, den Feinden ringsum. Sie sehen im Gesetz den sichtbaren Ausdruck von Gottes Willen und im irdischen Zion den Ort seiner Nähe. Gott knüpft an diese Sicht an, aber er sprengt sie zugleich von innen. Indem er von einem Sohn reden lässt, der die Nationen erbt, indem er über einen König auf Zion spricht, der nicht mehr nur Israel umfasst, eröffnet er eine größere Perspektive. Die Psalmen werden dadurch zu einem Raum, in dem sich menschliche Wahrnehmung und göttliche Offenbarung überlagern, was der Mensch meint und was Gott meint, sind nicht identisch, aber sie begegnen einander. Wer diese Doppelspur wahrnimmt, liest die Psalmen nicht mehr flach. Wenn der Psalmist das Gesetz idealisiert, stellt sich die Frage, ob hier die Grenze menschlicher Frömmigkeit sichtbar wird oder ob in den folgenden Psalmen eine Korrektur aufscheint. Wenn Zion besungen wird, kann zugleich gefragt werden, ob hier bereits die tiefere Wirklichkeit von Gottes endgültiger Wohnstätte, wie sie im Neuen Testament in Christus und seiner Gemeinde beschrieben wird, im Hintergrund steht. Der Leser wird eingeladen, nicht nur mit dem Beter zu fühlen, sondern zugleich Gottes weiterführendes Reden zu hören. So wandelt sich der Blick von einer Frömmigkeit, die beim Gesetz, beim irdischen Tempel und bei einem irdischen Volk stehen bleibt, hin zu einem Erkennen des Christus, der als Sohn eingesetzt ist und in dem sich Gottes Plan erfüllt. Relevante Schriftstellen, Psalm Kapitel 2 Verse 6 bis 8, Psalm Kapitel 2 Vers 12, Psalm Kapitel 73 Verse 13 bis 17, Psalm Kapitel 73 Verse 25 bis 26, Lukas Kapitel 24 Vers 44, Johannes Kapitel 1 Vers 18. So wird der erste Psalm nicht entwertet, sondern auf sein eigentliches Ziel hin geöffnet, weg von bloßer Gesetzesfrömmigkeit und hin zu Christus als lebendiger Zuflucht. Vom Gesetz zum Haus Gottes, praktische Spur für unser Leben. Wenn man das ganze Buch der Psalmen überblickt, wirkt es wie ein Weg vom Vorhof in das innere Heiligtum. Am Anfang steht die Freude am Gesetz, doch je weiter man voranschreitet, desto deutlicher wird ein anderes Verlangen, nicht mehr nur Gebote kennen, sondern bei Gott wohnen. In Psalm 27 verdichtet sich dieses Begehren in einem einzigen Satz: Eines habe ich vom Herrn erbeten, danach will ich trachten, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit des Herrn und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Der Schwerpunkt hat sich verschoben. Es geht weniger um die richtige Anwendung des Gesetzes, sondern um eine bleibende Gegenwart bei Gott, um das Anschauen seiner Lieblichkeit. Buch 1 macht deutlich, dass es Gottes Absicht ist, die suchenden Heiligen vom Gesetz zu Christus hinzuwenden, damit sie das Haus Gottes, die Gemeinde, genießen können. Buch 1 umfasst 41 Psalmen. In Psalm 1 schätzte der Psalmist das Gesetz bis zum Äußersten, doch in Psalm 27 schätzte er das Gesetz nicht mehr. Stattdessen schätzte er es, im Haus Gottes zu wohnen, um die Lieblichkeit Gottes zu schauen. Er verlangte danach, alle Tage seines Lebens im Haus Jehovas zu wohnen. Das bedeutet, in Gottes Haus Gott zu genießen und nicht das Gesetz. Andere Psalmen vertiefen dieses Bild. Psalm 36 spricht von der Fülle, die im Haus Gottes zu finden ist: Sie werden reich gesättigt von Fett deines Hauses, und mit dem Strom deiner Wonnen tränkst du sie. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Hier ist das Haus Gottes nicht nur Ort der Anbetung, sondern Quelle des Lebens und Raum der Erleuchtung. In Psalm 90, einem Gebet des Mose, bekennt ausgerechnet der, der das Gesetz empfing: Herr, du bist uns eine Wohnung gewesen von Geschlecht zu Geschlecht. Die Linie ist deutlich: Das eigentliche Ziel ist nicht, in einer Welt von Vorschriften heimisch zu werden, sondern in Gott selbst eine bleibende Wohnstätte zu finden. Im Licht des Neuen Testaments wird diese Bewegung noch klarer. Das Haus Gottes wird nun als Gemeinde verstanden, als Leib Christi und Tempel des Heiligen Geistes. Wenn die Psalmen vom Wohnen im Haus des Herrn reden, deutet das prophetisch hin auf eine Wirklichkeit, in der Gott mitten unter seinem Volk wohnt und dieses Volk selbst sein geistliches Haus ist. Der dreieine Gott macht die Seinen zu seiner Wohnstätte, und sie werden zugleich seine Stadt und sein Leib. Damit wird deutlich: Der Weg vom Gesetz zum Haus ist der Weg von einer äußeren Ordnung zu einer inneren, gemeinschaftlichen Lebensgemeinschaft mit Gott in Christus. Praktisch bedeutet das, dass geistliches Wachstum nicht primär daran ablesbar ist, wie souverän jemand mit Geboten umgeht, sondern daran, wie tief er in dieses Wohnen bei Gott hineinwächst. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein, heißt es über den neuen Bund. Was in den Psalmen als Verlangen nach Gottes Haus aufscheint, findet hier seine Erfüllung: Gottes Wille wird nicht mehr nur von außen gehört, sondern von innen her gespürt. Seine Gegenwart ist keine gelegentliche Besuchserfahrung, sondern eine bleibende Wohnwirklichkeit. In dieser Perspektive bekommt auch der Alltag eine neue Gestalt, weil jeder Ort zum Vorraum seiner Gegenwart werden kann, wenn das Herz in seinem Haus verankert ist. Eines habe ich vom Herrn erbeten, danach will ich trachten, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit des Herrn und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Sie werden reich gesättigt von Fett deines Hauses, und mit dem Strom deiner Wonnen tränkst du sie. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Die Linie vom Gesetz zum Haus Gottes ermutigt, das geistliche Leben nicht auf die Ebene von Leistung und Versagen zu reduzieren. Je mehr deutlich wird, dass Gottes Ziel eine Wohn- und Gemeinschaftsbeziehung ist, desto freier können Gebet, Schrift und Gemeinschaft als Räume des Aufenthalts bei ihm erfahren werden. Inmitten der Anforderungen des Alltags bleibt die stille Gewissheit: Gott hat uns nicht berufen, nur seine Gebote zu studieren, sondern in seiner Gegenwart und in seinem Haus zu leben. Wer sich von dieser Gewissheit prägen lässt, wird auch in unvollkommenen Umständen einen wachsenden inneren Ort der Ruhe und der Anbetung entdecken. Herr Jesus Christus, danke, dass du mitten in allen Spannungen und Widersprüchen unseres Lebens die leise, aber klare Stimme der göttlichen Offenbarung bist. Du kennst unsere Mühe, deinen Willen zu tun, und siehst zugleich, wie sehr wir deine Gnade brauchen. Lass uns nicht in einer religiösen Leistungshaltung stecken bleiben, sondern unser Herz bei dir bergen, der du der gesalbte Sohn, unser König und unsere Zuflucht bist. Öffne uns die Psalmen als ein Buch, in dem wir deine Spur entdecken, vom Gesetz hin zur Gnade, von der Selbstgerechtigkeit hin zur Gemeinschaft mit dir und deinem Haus. Stärke in uns das Vertrauen, dass du auch unsere Schuld aufdeckst, um uns tiefer in deine Liebe hineinzuziehen. Fülle uns neu mit Freude an deiner Gegenwart, damit unser ganzes Leben ein stilles Lob auf dich wird. Amen.